Schön, dass ihr alle hier seid. Herzlich willkommen auch alle, die online dabei sind. Wir haben jetzt gerade einen Slot zu der Kampagne DW und Co. Enteignen aus Berlin und zu der Kampagne Freiräumen hier in München, die gerade dieses Freiraumforum hier gestaltet. Genau, wir werden schauen, dass wir hier ein bisschen ins Gespräch kommen mit Max, der coolerweise hier ist. Freut uns voll, der gleich genau viel über sich erzählen wird und seine Erfahrungen. Genau, vielleicht kurz vorab noch kurz zu dem Kontext hier. Wir sind in der Schillerstraße 38 am Hauptbahnhof in München oder nahe Hauptbahnhof. In einem Gebäude, das lange Jahre leer stand. Davor war hier eine Elektrikerinnung drin. Elektrikerinnung. Und genau, und das ist Teil eines der Häuser, der leerstehenden Gebäude, die im Kontext von der Freiräumenbewegung, des Bündnis und speziell auch von Common Ground, eine Gruppe, die sich viel mit Freiraum beschäftigt, eben jetzt gerade dabei ist, aktiviert zu werden. Hier soll konkret eben ein soziokulturelles Zentrum auch rein oder soll Veranstaltungen, wie wir sie diese Woche machen, viel präsent sein. Und das Ganze, genau, basiert auf der fabelhaften und krass motivierten Arbeit von vielen Leuten, die hier die ganze Zeit herumwuseln. Voll cool, auch von vielen Leuten an der Technik, hinter der Technik. Danke euch auch dafür. Und das Ganze ist aber auch Teil von der politischen Kampagne. Also es geht hier um Forderungen, die im Kontext eben vom Freiraumbündnis formuliert wurden. Es geht um auch ja darum, eine eigene Praxis zu entwickeln, wie man sich oder wie wir uns mit dem Thema Leerraum, Freistand in Zeiten von extremer Raumknappheit beschäftigen können. Und genau, das Ziel ist halt, so viel von dem Leerstand, den es in München zurzeit gibt, wie möglich zugänglich zu machen. Genau, wir sind noch eine relativ junge Kampagne oder eine junge Bewegung, wenn man das so nennen möchte. Die ersten Demos genau, gab es letztes Jahr in dem Verband hier. Jetzt gerade diese Woche sind wir zum ersten Mal dabei, so eine große Räumlichkeit auch zu bespielen oder zu aktivieren. Und sind auch noch ganz viel am Ausprobieren, am Selbstfinden wahrscheinlich, was gerade diese politischen oder auch dynamischeren Fragen angeht. Also wie geht man mit bestimmten Themen um? Wie orientiert man sich in der restlichen Stadtgesellschaft? Worauf zieht man eigentlich ab? Und deswegen freuen wir uns mega, dass wir von anderen Kampagnen lernen können, von anderen Kontexten und Räumen, wo Dinge ausprobiert wurden und werden, die wir ähnlich auch angehen. Und dazu gehört DW und Co. Enteignen. Genau, eine Kampagne aus Berlin, die in den letzten Jahren von sich reden hat, machen. Wir werden jetzt hier keine allzu große Einführung geben. Ich glaube, Max, du erzählst dann quasi über deine punktuellen Erfahrungen und darauf soll auch jetzt heute der Schwerpunkt liegen. Weil wir uns genau heute mit den Fragestellungen beschäftigen möchten oder mit den Themenkomplexen. Einmal also Kiezarbeit in Berlin so geframed. Ich finde das Wort aber eigentlich gut, das sollte sich hier in München auch etablieren. Also wie beziehen wir uns oder wie bezieht sich eine politische Kampagne um Freiraum, um Räume, auf Nachbarschaften, auf konkrete Zusammenhänge vor Ort? Und das Thema Awareness, also wie ist bei dem gesamten Prozess der Bündnisarbeit, wie ist es da möglich, sich bestimmter Formen von Übergriffigkeit und von Diskriminierungen bewusst zu sein, auch damit umzugehen. Genau, das sind so die beiden Themenkomplexe, die uns interessieren. Ihr könnt gerne eure Fragen auch immer einwerfen oder eure Gedanken auch. Genau, ich bin Philipp, ich bin von den Bündnis Freiräumen, habe mich jetzt hier viel mit Kuration beschäftigt und eben auch Awareness. Aber genau, spreche jetzt auch nicht für das ganze Bündnis, sondern das ist auch hier gerade meine Perspektive viel, deswegen interveniert er gerne hier. Und genau, dann würde ich eigentlich direkt mal einsteigen und überleiten zu dir, Max. Du warst im Kiez-Team von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen in Kreuzberg aktiv. Mhm. Genau, und also das wäre jetzt so der erste Punkt, der uns irgendwie interessiert, so dass die Frage, wie geht eine politische Kampagne oder ein Bündnis, das sich mit diesen Fragen beschäftigt, auf die Nachbarschaft zu? Also wie verortet man sich? Vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen erzählen, wie du dazugekommen bist und was überhaupt das Kiez-Team Kreuzberg ist oder so und was so dein Einblick da irgendwie war und ist.
Ja, kann ich gerne machen. Genau, also ich glaube, ich fange vielleicht bei mir an. Also ich komme eigentlich aus München, bin nach Berlin gezogen und ich bin seit einem Jahr jetzt ungefähr da. Und ich habe im April angefangen, also bin ich auf so ein Plenum von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen gegangen. Das ist natürlich jetzt in der Phase, wo eigentlich, eigentlich ist es eine Initiative, von einem Volksentscheid. Und der Volksentscheid ist schon lange gewonnen. Also eigentlich sollte der Teil auf aktivistischer Seite erledigt sein. Das Ganze läuft halt nur noch weiter, weil die Politik da eben das jetzt, nicht so wirklich bereit ist, das umzusetzen im Moment oder zumindest noch nicht so zeigt. Und genau, also die Phase, bei der ich jetzt mitmache, das ist nochmal so ein bisschen eine andere als die davor. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es eine, also durch dieses Unterschriftensammeln, was man eben für den Volksentscheid gebraucht hat, ist es eine Kampagne oder ein Anliegen, was ganz, also einen ganz starken Bezug so zur Bevölkerung gleich, also automatisch hat. Und auch der Weg, wie diese Unterschriften gesammelt wurden, das war halt eben sehr viel mit so Haustürgesprächen, also bei Leuten an der Haustür klopfen und irgendwie mit denen reden oder in einem Park stehen oder so. Und das ist natürlich auch irgendwie so eine sehr lokale Sache. Und daher kommt, glaube ich, auch so ein bisschen diese, der Aufbau der Kampagne. Also es ist, es gibt eine berlinweite Kampagne, die dann aber nochmal dezentral aufgebaut ist mit den Kiez-Teams, die sozusagen für die verschiedenen Stadtteile, also Kiez-Team ist eigentlich ein bisschen irreführend, weil es sind eher so Stadtteilteams, aber klingt halt berlinerisch. Und genau, und also, dass man sich halt lokal organisieren muss, weil man lokal die Stimmen, also von den Leuten irgendwie braucht, oder also die Unterschriften in dem Fall, und auch die Leute alle ansprechen muss. Ich glaube, das ist da so recht natürlich gewachsen und gleichzeitig aber auch halt so eine große Stärke der Kampagne. Und die Kampagne hat es auch geschafft, sich sehr gut zu vernetzen, würde ich sagen, also mit vielen Initiativen auf lokaler Ebene. Also da kenne ich mich jetzt eigentlich nur in Kreuzberg aus, aber ich würde es mal behaupten, dass die anderen Kiez-Teams das auch gemacht haben. Gibt es ganz viele Meta-Initiativen, mit denen wir irgendwie Sachen zusammen planen und machen. Also jetzt gerade steht halt irgendwie diese Wiederholungswahl an und das Kiez-Team Kreuzberg zum Beispiel macht da so ein Karneval der Enteignung am Wochenende davor, und da sind auch ganz viele Inis aus Kreuzberg vor allem, aber auch aus ganz Berlin, die irgendwie mitkommen, die irgendwas beitragen, Musik oder was auch immer. Also es ist schon also auf so einer politischen Ebene besteht so eine sehr gute Verbindung und ein Zusammenführen der Kämpfe, wie man irgendwie so sagt, aber auch auf so einer individuellen Ebene von den ganzen BürgerInnen einfach, dass ein starker Bezug da ist, weil mit den Leuten direkt gesprochen wird. Und genau,
ja. Ja, voll cool. Kannst du da, genau, du meintest, du hast vor allem jetzt Einblicke da aus dem Kiez im Kreuzberg geben. Mhm. Gibt es da so Anekdoten, wo du sagen würdest, da sieht man das oder kann man das schön nochmal darstellen, so wie dieser Kontakt wirklich funktioniert, weil so ein bisschen Hintergrund, was wir hier, glaube ich, auch viel haben, die Frage so, wie wirkt man nach außen oder wie wirken wir jetzt hier nach außen? Haben uns viel beschäftigt mit jetzt hier, keine Ahnung, Kontext Hauptbahnhof München. Inwiefern ist es hier eine Veranstaltung, die halt irgendwie als sehr exklusiv, sehr irgendwo auch elitär, weil irgendwie junge Menschen Kunst und Kultur machen und dabei irgendwie einen krassen Anspruch entwickeln. Also es könnte ja durchaus sein, das sind natürlich alles nur Vermutungen, aber dass es erstmal so ein Gap gibt zwischen irgendwie so einem Team oder einer Daily-Struktur, Plenarstruktur, die sich organisiert, auch mit einem politischen Anspruch. Und dann gibt es irgendwie die Menschen, von denen man Unterschriften will oder so. Mhm. Was ja auch, also idealerweise eben nicht so sein soll, ne, dass man Leute irgendwie jetzt instrumentalisiert für die eigene Kampagne, sondern da abholt, wo Menschen selber auch stehen und wo man irgendwie dann Kämpfe verbinden kann. Mhm. Die Frage ganz oft ist ja so, also how, wie klappt das? Mhm. Hast du da irgendwie Geschichten oder Anekdoten, keine Ahnung, von Dingen?
Also da komme ich, glaube ich, so ein bisschen aus der, also da war ich, ja, bin ich jetzt aktiv in der falschen Phase oder bin da gekommen in so ein gemachtes Nest, ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber halt Strukturen, die schon da sind und die sehr schön sind. Und also wenn ich plakatieren gehe, dann haben wir Leute, die schauen da irgendwie so, weil ja, wenn halt irgendwie nachts Leute rumlaufen und dann mit so einem Eimer und so Plaste, dann das sieht erstmal so ein bisschen suspekt aus und dann schauen sie halt, was ist das für ein Plakat, und dann Leute, die halt sagen, ah ja, voll cool, voll gut, dass ihr das macht. Und es sind Leute, die hätte ich jetzt nicht so gelesen, dass sie politisch aktiv sind oder so. Also und auch wenn wir irgendwie Zeitungen verteilen oder so, war irgendwie neulich von der BVG irgendwie so Sicherheitspersonal, die dann gemeint haben, ja, eigentlich dürfen wir hier nicht sein und so, aber dann haben sie halt gesehen, was wir machen, und dann erreicht man die Leute plötzlich auf so einer Ebene, wo sie sagen, so, ah, ich finde das voll cool, was ihr macht. Auch wenn dann oft so ein, das bringt aber eh nichts, so dabei ist, aber trotzdem, also hat die Kampagne sich schon so die Anerkennung der BerlinerInnen, glaube ich, erkämpft. Und da bin ich aber eben in dieser Phase erst dazu gekommen, wo das schon so war. Und ich glaube, am Anfang war das vor allem nicht so. Das hat auch viel mit der Forderung zu tun, mit der Historie, so dem Enteignungsbegriff, der natürlich also einerseits das schwerer gemacht hat, irgendwie Leute zu erreichen, aber gleichzeitig auch sehr gewollt so gewählt wurde. Und genau, das war, glaube ich, so ein sehr gradueller Prozess mit ganz vielen Gesprächen. Also wenn ich mit FreundInnen darüber rede, die jetzt schon länger dabei sind, die haben ganz oft erzählt, so, also es hängt natürlich ab, wo man irgendwie seine Gespräche hat mit den Leuten. Und es hängt dann auch, also es ist oft auch so ein iterativer Prozess. Also wenn man irgendwie jedes Wochenende in dem Park steht und der Typ, der irgendwo in der Nähe zu wohnen scheint und der jedes Wochenende da joggen geht, dann sieht man sich halt irgendwie öfter. Und dann ist es so ein Gewöhnungsprozess. Und dann gab es wohl viele Erfahrungen, wo Leute dann nach dem fünften Mal gesagt haben, so, ja, okay, komm, hier hast du meine Unterschrift. Und genau, also ich glaube, das ist auch sowas, wo man, das ist einfach so eine Marathonarbeit. So, das geht halt Stück für Stück. Und da kann man nicht, also man kann nicht auf die Leute einfach zugehen und sofort die Zustimmung von den Leuten haben. Ich glaube, das ist so eine Anerkennung, die muss man sich auch irgendwie so erarbeiten, dass die Leute merken, so, ah, okay, die stehen wirklich irgendwie für meine Interessen ein. Genau. Hätte ich jetzt gedacht.
Ja, okay, also auch sowas irgendwie Repetitiveres oder immer wieder mal da sein, die Zeit auch aufbringen. Wie klappt das mit der Organisationsstruktur jetzt, die dann dahinter steht? Weil, also genau, ist ja auch so ein Punkt, soweit ich das verstanden habe, macht ja auch viel mit irgendwie Plenar, dann Delegierten von Plenar und so weiter. Also es gibt eine Orga-Struktur, die du gerne auch noch genauer darstellen kannst, aber genau, inwiefern lässt sich darin dann diese Kontinuität auch herstellen, also dass Leute auch motiviert sind, Bock haben, teilweise dann wochenlang Plakate zu, keine Ahnung, kleben, sich gleichzeitig abzusprechen und irgendwie ansprechbar zu wirken. Also das finde ich irgendwie so die, ja.
Ja, dann fange ich vielleicht am besten einfach an, so die Struktur grob. Also es gibt eben diese Gesamtkampagne, die berlinweit ist, und dann gibt es diese Kiez-Teams, die so lokal gebunden sind. Und dann gibt es noch zusätzlich so AGs, die halt irgendwie themenbezogen, also haben zum Beispiel eine Klimagerechtigkeits-AG, Öffentlichkeits-AG, also Öffentlichkeitsarbeit-AG, dann gibt es noch die Starthilfe-AG, die halt irgendwie versucht, so Mieterinitiativen Leuten zu helfen, die zu gründen oder so. Also es gibt so verschiedene Themenbereiche, wo Leute irgendwie sich darauf spezialisieren. Das ist alles sehr lose organisiert und auch alles sehr basisdemokratisch oder basisdemokratisch. Es gibt dann, also auf dieser Gesamtebene, da gibt es halt dieses Gesamtplenum, was alle 2 Wochen stattfindet. Und dann gibt es noch einen Koordinierungskreis, der sozusagen, wo Leute reingewählt werden auf dem Gesamtplenum. Und das ist dann aber auch schon so das Höchste. Also ich würde sagen, die Leute im Co-Kreis sind noch so am ehesten Leute, die irgendwie so eine leichte offizielle Form von Macht haben, aber eigentlich auch nicht so wirklich. Also die können jederzeit abgewählt werden und auch eigentlich Entscheidungen können immer auf dem Gesamtplenum sozusagen anders getroffen werden. Genau, das ist so ein bisschen also es gibt so ein Minimum an einer zentralisierten Organisation, würde ich sagen. Und sonst ist es aber sehr, sehr dezentral aufgebaut. Genau, und dann so zur Frage von dem Mitmachen. Das ist auch irgendwie sehr dezentral oder, ich verwende das Wort zu viel, aber halt sehr, sehr lose und frei und selbstorganisiert. Also im Prinzip können die Kiez-Teams so ziemlich machen, was sie wollen. Natürlich in einem gewissen Rahmen, so, aber sie entscheiden selbst irgendwie strategisch, was jetzt irgendwie sinnvoll ist oder so, oder was dem Kiez-Team am Herzen liegt. Natürlich sprechen wir uns alle ab und es findet irgendwie so eine Strategiediskussion auf einer Gesamtebene statt, aber es gibt nicht so eine Vorgabe von oben nach unten irgendwie. Und genau, und ich glaube, innerhalb der Kiez-Teams ist dann halt auch so, das ist einfach so ein loses, da sind halt Leute und manche kommen öfter zum Plenum und andere kommen weniger oft zum Plenum, manche kommen gar nicht zum Plenum, die machen nur irgendwelche Aktionen. Das ist sehr, sehr frei gestaltet und halt komplett selbstorganisiert. Ja.
Jetzt wart ihr dann, oder seid ihr jetzt gerade auch ein Bürgerentscheid, nennt sich das, oder Volksentscheid, wie heißt das in Berlin?
Also wir nennen es mal Volksentscheid, ich würde mal sagen, es ist Volksentscheid, aber bin ich jetzt auch nicht vorbereitet.
Ja, okay. Also genau, weil Stichwort Parlamentarismus, der dann irgendwie ins Spiel kommt. Also genau, es ist erstmal eine basisdemokratische Initiative, die irgendwie von Leuten ja auch angestoßen wird, die sehr betroffen sind. Das ist ja auch das, also wahrscheinlich, oder? Es ist ja, war ja von Anfang an eigentlich auch nicht so stark die Trennung, die Profis machen jetzt irgendwas für euch, sondern die Leute, die es organisieren, sind selber oder viele auch einfach betroffen. Und jetzt kommt diese Entscheidung, okay, wir wollen das als Volksentscheid machen, Bürgerentscheid machen, wir wollen darüber abstimmen lassen, wir wollen quasi den parlamentarischen Weg beschreiten, dass es dann in irgendwelchen Ausschüssen entschieden wird, so wie wir uns das vorstellen oder so. Wo ja auch wieder so ein Paradox drin steckt vielleicht, oder also fast schon, oder so ein Widerspruch. Also einmal so dieses sehr basisdemokratische aus den Kiezen heraus und dann so der parlamentarische Prozess, wo du ja auch gerade schon meintest, wo das Ganze gerade so ein bisschen drin steckt, noch nicht, aber fast gestrandet ist oder so. Was sind da deine Eindrücke dazu, dass diese Reibung oder dieses Aufeinandertreffen dann von diesen Welten?
Also der Volksentscheid, also tatsächlich wohnen mehr Leute, als ich jetzt so intuitiv davor gedacht hätte, auch konkret bei EnteignungskandidatInnen so. Also halt, also sind MieterInnen von Deutsche Wohnen und Co., einfach so gesagt. Aber das ist jetzt nicht die Voraussetzung und also die Kampagne ist entstanden heraus aus Volksentscheiden oder ja, die es schon davor gab und so Inis. Das heißt, da war schon ganz viel Vorarbeit. Also war jetzt nicht so ein spontanes Treffen von MieterInnen von Deutsche Wohnen oder so. Genau. Und ja, also genau, zum Thema Parlamentarismus. Also im Endeffekt ist es ja so ein bisschen auch der gleiche Widerspruch, der halt in unserer Demokratieform halt existiert, weil es gibt ja den Volksentscheid und das ist eine direkte Form der Demokratie. Es gibt dazu zwei Formen, also es gibt einmal den Gesetzesvolksentscheid und dann nochmal den anderen, dessen juristischen Begriff ich leider vergessen habe, aber das ist das, was also was gewählt wurde für die Kampagne und das heißt, dass im Prinzip die Politik nur verpflichtet ist, dazu rechtlich darüber zu diskutieren. Genau, und dadurch entsteht dann halt ganz stark diese Zwiespalt zwischen, die Leute haben darüber abgestimmt und jetzt liegt es vor zur Umsetzung bei den Leuten, die gewählt wurden, von den WählerInnen und die sollten das jetzt umsetzen, aber die, ja, also die tun es nicht, also im Moment, also wir haben eine Koalition von, also Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot, in Berlin und vor allem die SPD ist da, so zeigt sich so als Bremsklotz im Moment. Und genau, also da haben wir im Prinzip die Situation, dass ganz klar ist, was der Volkswille ist oder was die, also die WählerInnen, die Wahlberechtigten und auch die Nichtwahlberechtigten sozusagen, also wofür die abgestimmt haben. Und die Politik, die aber sich darüber hinwegsetzt so ein bisschen und es ignoriert. Und wir versuchen halt, den Druck aufzubauen. Aber es ist schon es ist ein widersprüchlicher Umgang damit. Und also es gab den Volksentscheid und dann hat die Koalition diese ExpertInnenkommission einberufen, die darüber entscheiden sollte, irgendwie wie es machbar ist und auch so ein bisschen, ob es machbar ist, was eigentlich schon so ein bisschen antidemokratisch ist, weil es wurde ja schon darüber abgestimmt, ob es gemacht werden soll. Und da war die Kampagne natürlich auch in so einem Punkt, so inwieweit lässt man sich darauf ein, also auf diese Kommission, dass man die anerkennt oder so. Aber so ein kleines bisschen fehlt einem da natürlich die Handhabe, so aus einer Machtperspektive, weil wir können es halt eigentlich nur skandalisieren und Druck von der Straße aufbauen.
Okay, und quasi dann in diesem Prozess steckt ihr dann quasi so ein bisschen drin und versucht, die Leute nochmal weiter zu motivieren. Wie gelingt oder welche Strategien habt ihr dazu? Also, weil du es vorhin auch schon meintest, es gibt diesen leicht resignativen Move, ja, wird eh nichts bringen, gab es irgendwie schon die ganze Zeit, nimmt das jetzt dann auch zu oder wie geht ihr damit vielleicht auch um?
Also ich glaube, da kann ich jetzt nicht repräsentativ für die Kampagne sprechen, so, aber für mich persönlich sehe ich diesen Kampf nicht in so einem ganz engen Sinne, dass nur dieser Volksentscheid, also dass es nur ein Sieg ist, wenn der Volksentscheid umgesetzt wird. Also ich glaube, die Kampagne hat allein schon dadurch, dass sie die Diskussion darüber forciert hat, hat sie schon sehr viel erreicht. Das hat auch andere Bewegungen angestoßen, also ich meine, es gibt zum Beispiel RWE und Co. enteignen, was so ein bisschen daraus entstanden ist, Hamburg enteignet. Ich war in Lissabon vor ein paar Monaten im Urlaub und habe da Leute getroffen, die da ein Referendum gestartet haben gegen Airbnb-Wohnungen. Und die sind ganz explizit, waren inspiriert von der Kampagne in Berlin und haben das deswegen gestartet und so. Also das hat schon so die Eigentumsfrage nochmal gestellt und auch so eine Frage der direkten Demokratie. Auch wenn das jetzt so ein kleines bisschen untergraben wird dadurch, dass man halt so das Gefühl hat, ah, okay, die direkte Demokratie funktioniert dann doch nicht so richtig in Deutschland. Genau, aber ja, da sind wir in so einer komischen Situation, wo wir versuchen, so einen Umgang zu finden. Und für mich persönlich ist dieser Umgang aber, dass es schon auch so ein außerparlamentarischer Kampf ist. Also mir geht es darum, dass die Gesellschaft anfängt, über solche Themen zu reden. Und also wenn die Vergesellschaftung passiert, dann wäre das natürlich ein riesiger Erfolg. Und aber auch schon auf dem Weg dahin, glaube ich, hat das einen großen Wert. Und
spannend, ja, nee, cool, also weil es auch Fragen sind, die wir uns auch immer wieder stellen oder auch gerade als Bündnis stellen, wie sehr setzt man auch darauf, weil viel Arbeit auch einfach ist, in einen Prozess reinzukommen, wo man ernst genommen wird von parlamentarischen Akteuren, Institutionen, Stadt, Land, Bund. Und viel klappt aber auch, weil man Leute zum Beispiel direkt anspricht, hier auch so dieses Gebäude ist aktiviert, weil quasi Kontakt einfach direkt aufgenommen wurde mit den Leuten, denen es gehört, wo man dann auch eine andere Interaktionsebene finden kann. Deswegen, also voll spannende Punkte, die uns irgendwie auch umtreiben. Genau, an der Stelle auch schon mal ans Publikum, falls ihr Fragen oder Gedanken habt, könnt ihr euch gerne welche überlegen. Ich werde gleich eine kleine Pause machen dafür. Also, falls ihr Punkte habt, die euch noch wichtig sind. Gibt auch ein Mikrofon, das ihr dann bekommen würdet. Davor aber noch, weil es auch gerade noch gut passt, du meintest auch schon, dass es baut irgendwie viel auf, auch auf Initiativen, die schon länger laufen, oder das ist ein ganzes Potpourri an verschiedenen Leuten, die seit längerer Zeit schon Dinge machen. Mhm. Stelle ich mir auch spannend und vielleicht auch schwierig vor, aber vielleicht auch sehr gewinnbringend, so viele verschiedene Aspekte irgendwie zusammenzubringen. Was sind da so auch deine Erfahrungen vielleicht ganz konkret? Und klar, du kannst generell nicht für die ganze Kampagne sprechen, sondern einfach so deine Erfahrungen so aus den Sachen, die du mitbekommen hast. Also wie ist das so mit an so viele verschiedene Stränge anzuknüpfen? Wie klappt das?
Also das ist, glaube ich, so eine ganz grundsätzliche Strategiefrage, die da immer wieder aufkommt. So einerseits will man die Kämpfe vereinen, also man will jetzt nicht so nebeneinander her sein Ding machen und irgendwie das schon verknüpfen, aber andererseits will man es halt nicht verwässern. Also DWE ist jetzt keine Partei oder so. DWE hat keine Position, weiß ich nicht, also zu irgendwelchen Themen, die halt sehr entfernt sind, so. Und muss es auch nicht, und das ist auch gut. Und das hält so ein bisschen, glaube ich, das erlaubt uns sehr fokussiert, halt ein Thema anzugehen. Und ja, das ist immer so eine Abwägung. Also ich glaube, so allgemein unterstützen wir irgendwelche mietenpolitische Sachen. Es gab jetzt aber auch zum Beispiel Leute, die von einer, ich weiß gar nicht, ob das eine richtige Initiative ist, aber so zu landwirtschaftlichen Themen, was da mit dem Land passiert, das wird halt irgendwie gerade so, also im Osten irgendwie so Land, was aus der DDR-Zeit dann übergeführt wurde in so eine staatliche Form, halt dem Staat irgendwie gehört hat, und es wird halt jetzt verscherbelt über die ganze Zeit und es geht an Großkonzerne und so. Das hat jetzt nichts direkt mit dem Stadtpolitischen zu tun, aber da war man sich dann schon sehr einig, dass das irgendwie schon auch, dass das also gerne ein Kampf ist, den man vereint, und wo auch kein Konflikt entsteht irgendwie. Ich glaube, es gibt grundsätzlich immer so Reibungen, also wenn man irgendwelche Veranstaltungen zusammen organisiert, so, was ist die Hauptmessage? Was sind die Farben oder irgendwie solche Sachen. Ich glaube, das kommt schnell auf. Aber das sind halt so Aushandlungsprozesse, die, glaube ich, immer dazugehören und die auch bei allen demokratischen Prozessen irgendwie zu erwarten sind und nicht schlimm sind. Ja, genau. Ja, glaube ich, ja.
Nee, voll. Gut. Genau, gibt's aus dem Raum an dieser Stelle Interventionen oder Fragen? Ja. Ich gebe einfach mal das Mikro hin und rum. Genau, Mikro kommt gleich, sonst kann ich dir auch meins geben.
Hallo, ich heiße Jonas und schönen Abend an alle irgendwie und danke an den Referenten und an die Moderation. Ich bin ein bisschen später gekommen, also seht es mir bitte nach, wenn ich irgendwie Sachen doppel oder so. Das war nicht meine Absicht. Ich denke nur, zunächst einmal, was diese, oder ich hatte ein paar Ideen zu dieser Frage irgendwie der strategischen Orientierung. Also grundsätzlich würde ich es da halt so mit Rosa Luxemburg halten und sagen, irgendwie ja, revolutionäre Realpolitik, ja. Also einerseits irgendwie sehen, okay, ohne die Enteignungsfrage wird sich auf dem Wohnungsmarkt substanziell nichts zum Besseren verwenden. Auf der anderen Seite aber sehen, okay, auf dem Weg dahin kann man, ist jeder sozusagen Fortschritt, den man erkämpft, irgendwie etwas, was man mitnehmen sollte. Das heißt, wenn irgendwie diese Konzerne bereit sind, dann ihre Wohnungen zu verscherbeln irgendwie und die Politik das dann irgendwie macht irgendwie und das wieder in das Gemeineigentum überführt, ist das gut und nicht schlecht, würde ich sagen. Das andere hinsichtlich der Frage, soll man in so eine, soll man da reingehen in so eine Gruppe wie diese Kommission, die jetzt da gerade tagt und die ja sozusagen nicht gerade basisdemokratisch verläuft, wie ich das mitbekommen habe. Auch da gibt es ja sozusagen zwei so historische Fälle, aus denen man so lernen kann, beide aus dem Jahr 1919. Also zunächst einmal gab es ja schon mal eine Enteignungskommission in Deutschland eben in diesem Jahr. Also aus der Novemberrevolution heraus haben die wurde beschlossen eigentlich von den Räten, dass vergesellschaftet werden soll. Und es gab irgendwie eine Kommission, die sich da ein Jahr lang mit beschäftigt hat, dass vergesellschaftet werden, die darüber getagt hat und sich dann ereignislos irgendwie aufgelöst hat. Also unter dem Gesichtspunkt eigentlich eher nein. Auf der anderen Seite im gleichen Jahr gab es diese sogenannten Weihnachtskämpfe, sozusagen 1918 und da hat ja die Sozialdemokratie zusammen mit den Freikorps die Rätedemokratie, also die Basisdemokratie, gewaltsam niedergeschlagen, überall in Deutschland. Und als der erste Vorausschau war damals in Berlin die Weihnachtskämpfe um das Berliner Stadtschloss. Und damals hat sich dann die USPD zurückgezogen aus dem Rat der Volksbeauftragten, weil sie gesagt haben, okay, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Und letztendlich kann man sagen, dass das ein historischer Fehler war, weil man hat damals halt dann nicht mehr mitverfolgen können, was genau die dann gekungelt haben. Also die Reichswehr zusammen mit der damaligen SPD-Führung um Ebert und Noske. Also ich denke, aus diesen beiden Fällen muss man lernen, ohne dass ich jetzt sagen könnte, welcher Schluss der richtige ist. Ob man sich zurückzieht oder drin bleibt. Also eins von beiden.
Danke dir. Gibt es noch weitere? Gerne auch Einwürfe oder auch Fragen? Ich würde, wenn es okay ist, das Mikro bei dir lassen. Ah ja, perfekt, könnt ihr da, super. Klasse.
Auch von mir vielen Dank. Mich würde, also ich fürchte, dass du vorhin gesagt hattest, einschränkend, dass du in der falschen Phase sozusagen reingekommen bist, aber mich würde sozusagen die Kiezarbeit so im Detail noch ein bisschen interessieren. Also vielleicht kannst du da noch ein bisschen ausschmücken. So, du hattest schon erwähnt, dass man dann irgendwie sehr oft auf Leute zugegangen ist und sie dann irgendwann angewilligt haben und so. Was für Aktionen gab es da denn im Kiez oder was waren so die verschiedenen Herangehensweisen, um Leute zu erreichen?
Ja, so grundsätzlich, ich sag mal so, der Aktionskatalog, den ich kenne, ist einmal so ein generelles Sichtbarkeit, also irgendwie plakatieren oder Demos, solche Sachen, also was wir auch jetzt noch machen. Und das andere geht dann schon stark Richtung, also gut, es war jetzt auf die Unterschriften, also wurden ganz viele Unterschriften gesammelt, weil das halt das war, was es gebraucht hat, um überhaupt den Volksentscheid da so zur Wahl zu kriegen. Und dass auf die Leute zugehen, also das wurden halt so Haustürgespräche, also wo man von Haustür zu Haustür geht oder einfach an öffentlichen Räumen und so, aber es war ganz gezielt ein Versuchen, auf die Leute zuzugehen. Und was halt da, glaube ich, sehr, sehr geholfen hat, ist, dass dass es alle betrifft, so, also dass das Wohnen alle betrifft und dass deswegen sehr viele Leute mitgemacht haben. Also DWE hatte zu seiner Höchstzeit, glaube ich, so 2.000 bis 3.000 Leute, die mitgemacht haben, die in irgendeiner Form aktiv waren. Und es war halt auch möglich, weil man diese super niedrigschwellige Sache mit den Unterschriften hatte. Also man kann jemandem eigentlich einen Unterschriften, also einen Zettel geben, so dieses Formular und dann halt da so diese Tabelle und dann sagt man der Person halt so, ja, sammel mal Unterschriften, wenn du Bock hast. Und das kann auch jeder für sich selbst entscheiden. Also kann im Freundeskreis fragen, in der Familie, man kann in seinem Haus bei den Nachbarn klingeln oder wo auch immer. Das ist komplett frei. Und das passiert auch im Moment. Also im Moment ist ja irgendwie der, oder ist jetzt schon gewonnen. Also es kommt zur Abstimmung, aber der zu klimaneutral 2030, glaube ich, Berlin oder Neustart im Prinzip. Und ja, also ich habe da einen Freund, der hat mir gesagt, der hat diesen Unterschriftenzettel seiner Professorin gegeben. Also es kann, ist auf beliebige Kontexte anwendbar sozusagen und kann deswegen, glaube ich, sehr in die Mitte der Gesellschaft auch getragen werden. Und also die WE hat mit fast 60% der Stimmen eben gewonnen und das wäre auch, also es ist nur möglich gewesen, glaube ich, weil man dadurch so, also auch in Kreise gekommen ist, die jetzt vielleicht nicht so politisch übermäßig interessiert sind. Das fällt auch bei der Kampagne sehr auf. Also wir haben schon, sag ich mal, unsere demografischen Einschläge, die auch definitiv eine Problematik haben. Also sie sind sehr weiß, sehr akademisch, aber halt nicht nur jetzt so linke Aktivisti eigentlich. Also die jetzt noch da sind, so der Kern, da merkt man dann schon, es sind auch oft Leute, die halt schon viel Politikerfahrung haben. Aber da ist eine sehr gute Anschlussfähigkeit. Und ich glaube, das ist das, was es sehr leicht gemacht hat, um auf die Leute zuzugehen. Und da gibt es nicht mal so sehr eine Geheimrezeptur irgendwie, wie man gut organisiert. Oder wenn, dann das können, glaube ich, Leute, die allgemein organisieren, viel besser beantworten. Und das sind ganz normale Herangehensweisen einfach.
Ja. Ich kann auch laut reden, wenn es
ja, aber ob man es ja im Stream hört, oder?
Ah, doch.
Eins geht's für mich, ja.
Okay. Ja, danke auch von mir auf jeden Fall für den Vortrag. Ich habe daran anschließend direkt eine Frage. Und zwar, wenn ihr aus unterschiedlichen Teilen der Bevölkerung, habt ihr ja nicht nur Zustimmung generieren können, sondern ihr habt auch Leute aktivieren können, richtig zum Mitmachen in der Bewegung, wenn ich das so verstanden habe, ja? Oder, wie ist das dann? Habt ihr Leute auch aktivieren können, die, sagen wir mal so, nicht aus dem linken Spektrum kommen? Und wenn ja, ist das dann irgendwie ein Problem in der Organisation? Oder sagt, okay, plötzlich muss ich mich auf politische Diskussionen einlassen, da habe ich überhaupt keine Lust drauf, die zu führen oder sowas? Oder ist es eher so, dass das aufgrund dessen, dass das eine Problematik ist, die alle betrifft, auf die sich alle einigen können, dass das einfach unter den Tisch fällt und man sagt, selbst über politische Spektren hinweg ist da eine Zusammenarbeit möglich? Oder ist es einfach so wenige, dass es vielleicht gar kein Thema ist?
Ja, also gute Frage, muss ich vielleicht ein kleines bisschen schärfen, was ich gesagt habe. Also wir haben jetzt nicht aus dem ganzen politischen Spektrum Leute, die mitgemacht haben, glaube ich. Also das sind schon eher so, ich sag mal, mindestens Mitte links. Ja. Und da hat so das Kippen des Mietendeckels, also der gab es ja in Berlin und dann ist er irgendwie vom Verfassungsgericht so abgeschmettert worden und ganz viele Leute hatten plötzlich irgendwie so eine Nachzahlrechnung von irgendwie mehreren hundert Euro oder sogar mehr als 1000. Das hat ganz viele Leute dann mobilisiert. Da hat die Kampagne einen riesigen Zuwachs bekommen nochmal. Genau. So, das. Insofern ist schon so eine große, schon so ein gewisser Grundkonsens. Und ich glaube, das hängt jetzt dann auch wieder zusammen damit, dass die Kampagne sich halt auf so ein, also auf ein Thema konzentriert. Und das ist dann auch das Thema, was man diskutiert. Ja, zuverlässig findet man Reibungspunkte mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet. Also spätestens, wenn man danach sucht. Aber also ich würde einerseits sagen, es ist nicht beliebig. So, also es ist schon ein gewisser Konsens einfach, so eine gewisse Bubble. Aber es werden schon sehr viele Brücken geschlagen dadurch, durch dieses gemeinsame Anliegen. Das auf jeden Fall, ja. Genau, also und ich glaube, viele Leute sehen DWE, auch wenn ich das anders sehe, so, aber schon auch so ein allgemeines mietenpolitischen Kampf irgendwie und haben da gar nicht so sehr eine grundsätzliche Vision davon, wie Wohnraum gemanagt werden sollte, sondern so ein Mittel oder einen Weg, um Druck aufzubauen oder sowas. Genau. Gibt es viele Anschlusspunkte sozusagen für Leute.
Genau, ich hatte noch eine Frage, weil du ja vorhin meintest, dass der Volksentscheid ja jetzt schon abgegeben ist und es gerade so ein bisschen nicht so vorwärts geht auf politischer Ebene. Und ob ihr da so bei der Kampagne quasi euch auch Gedanken drüber macht, irgendwie das weiterzudenken oder wie es da so in Zukunft weitergehen soll, auch wenn es dann durch ist, weil es ja jetzt auch viel Arbeit ja irgendwie reingeflossen ist und wenn es dann in so einen luftleeren Raum fällt, ist ja auch schon oft passiert, dass dann Sachen irgendwie sich so verstreuen und ob ihr da irgendwie noch mit anderen Themen arbeiten wollt oder so in den Kiezen ja, sich da anderen Problemen auch noch annehmen und so. Genau.
Also ich glaube, also auf so privater Ebene, beim Späti haben mir Leute schon öfter gesagt, dass das Gesundheitssystem und was andere? Ah ja, also Gesundheitssystem ist was viele Leute auch noch interessant für die Vergesellschaftung fänden. Also ich glaube, es gibt da so einen Einschlag bei den Leuten, dass man die Vergesellschaftung so ein bisschen entdeckt hat als einen Weg raus aus unseren Problemen. Also das ist ja auch dieser Artikel 15, der ist ja sehr ungewöhnlich, dass es den gibt in unserer Verfassung, der, ja, das kann ich juristisch nicht sagen, aber so, der widerspricht schon ganz vielen Alltagsrealitäten, die wir haben, also wo Privateigentum von sehr, sehr hohen Stellenwert einnimmt. Und also die Kampagne hat jetzt nicht offiziell macht sich offiziell noch keine Sorgen darüber, was passiert danach. Aber ich glaube, die Kampagne hat sehr viel losgetreten. Also es gab jetzt in Berlin zum Beispiel auch eine Vergesellschaftungskonferenz, die war im September und da ging es halt um das Thema Vergesellschaftung allgemein und auch schon sehr viel um so Alternativen zum Kapitalismus, aber wie soll es denn konkret aussehen und so. Es wurde alles diskutiert und es ist eigentlich alles aufgemacht worden, so dieses Fenster, durch die Kampagne letztlich. Also ich glaube, so ein kleines bisschen, was ja auch sehr schön ist, also du hattest jetzt gemeint, es zerstreut sich dann irgendwie oft, aber in dem Fall ist es halt so, dass, glaube ich, einfach viele Türen geöffnet wurden. Und wenn wir jetzt tatsächlich die Vergesellschaftung von den Immobilienkonzernen erreichen würden, dann gibt es ganz viele Wege, in die die Kampagne oder auch einfach nur die Leute aus der Kampagne weitergehen können, sozusagen, die daraus entstanden sind, die daran anknüpfen dann.
Genau. Magst du dir das Mikro nehmen dafür? Also sehr gerne. Danke dir.
Ich hätte noch eine ganz kurze Frage zu dem Thema dieser Kommission, die jetzt da gerade in Berlin tagt. Und zwar hast du ja auch irgendwie zum Ausdruck gebracht, dass irgendwie für dich da der Form genauso wichtig ist wie der Inhalt quasi bei dieser Kampagne. Zumindest habe ich das so verstanden, also dass da irgendwie diese basisdemokratische Form irgendwie für dich auch sehr wichtig ist und nicht nur quasi dieser eine Kampf um die Mieten. Und vor dem Hintergrund stellt sich mir dann so ein bisschen die Frage, wie verhält sich das mit diesen drei Leuten, die ja die Deutsche Wohnen enteignen und Co. da in diese Kommission geschickt hat, zu diesem basisdemokratischen Gedanken? Ist das so, dass die quasi mit dem Mandat ausgestattet werden, dass die gesagt bekommen, das und das müsst ihr machen jetzt in der nächsten Sitzung? Erstatten die Bericht dann quasi vor den Basisplänen? Wie läuft das?
Genau, vielleicht kurz als das Disclaimer, weil ich dir auch vorab gesagt habe, so gibt viele Dinge, wo du dich jetzt nicht, also wo du dich
voll,
nicht
ja,
als
ja,
Experte, genau, also antworte einfach irgendwie, wenn du dich.
Also da gibt es Leute, die kennen sich sehr, sehr viel besser aus. Also diese Kommission, ich kann jetzt schon dazu sagen, was ich weiß, aber also diese Kommission, die ist so ein bisschen daraus entstanden, dass, oder sagen wir mal, die Koalition, die in Berlin entstanden ist, die hat dann diese Kommission irgendwie einberufen. Warum sie das gemacht haben, da können wir jetzt, glaube ich, nur spekulieren, so, aber ja. Und die ist halt irgendwie, also ich glaube, die wurde jetzt nicht besetzt mit so einem Gedanken, dass man dann, dass es basisdemokratisch sein soll oder so. Also das ist was, sag jetzt mal, das hat sich die SPD eher ausgedacht, diese Kommission. Und die ist auch so aufgebaut. Und dass es diese drei ExpertInnen gibt von uns, das ist so, das ist der einzige Einfluss, in Anführungsstrichen, den wir darauf hatten oder die einzige Teilhabe. Und die haben wir natürlich reingeschickt, aber und da haben wir uns zum gewissen Grad, kann man sagen, auch drauf eingelassen. Aber also die Kommission war nie von der Kampagne irgendwie angedacht oder sowas. Genau, ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage, ob das so war, wie du es meintest.
Achso, nee, ich habe es ein bisschen anders gemeint. Okay. Ich habe mir sozusagen schon ich würde auch eher davon ausgehen, dass die Kommission irgendwie eingesetzt wurde von der SPD, vor allen Dingen, um das abzuwürgen. Aber man kann ja überlegen, okay, wenn alle anderen da Leute reinschicken, mit irgendwie bestimmt mit dem, unter dem Gesichtspunkt, ja, die tagen hinter verschlossenen Türen, kann man natürlich als deutsche Wohnenden enteignet und Co. sagen, ja, wir schicken die Leute rein, aber die erzählen alles, was da drin geredet wird, ist uns doch wurscht. Einfach irgendwie sozusagen diese Form halt ein bisschen sprengen.
Ach so.
Das war sozusagen der Gedanke, ob das irgendwie so gedacht war.
Nee, glaube ich nicht. also, ja. Nee, glaube ich nicht. Und diese Kommission, die hat ja jetzt diesen Zwischenbericht veröffentlicht und ich glaube, wir waren alle sehr überrascht, dass die Kommission tatsächlich sehr viel besser läuft, als wir uns das erwartet hatten. Das also steht so ein bisschen im Raum, dass die Kommission irgendwie ein positives Ergebnis haben könnte, also für den Volksentscheid, für die Umsetzung. Und das überrascht uns und ich habe auch das Gefühl, es überrascht die SPD. Genau.
Ja. Ja gut, so die Art von Überraschung hört man gerne. Jetzt haben wir noch 10 Minuten, die nächste Veranstaltung ist um 5 angesetzt, aber genau, ich habe schon mit dem Vortragenden gesprochen, der macht um 15:15 quasi weiter. Jetzt ist es 5:00. Es ist wenig Zeit, um noch ein anderes großes Thema vielleicht doch kurz anzuschneiden.
Ah ja, ja.
Also es ist auch ja vom Zeitlichen her natürlich nicht befriedigend, aber du hast dich ja auch irgendwie viel in Awareness-Prozessen eingebracht oder bist da am Start und auch insbesondere bezüglich ja auch einem Komplex, den du vielleicht gerne auch direkt erläutern könntest. Jetzt in der Kürze der Zeit vielleicht auch einfach bisschen so als, oder das, was uns interessiert, weil wir uns damit auch viel auseinandersetzen. Wir haben eben auch einen recht aufwendigen Awareness-AG-Prozess hinter uns, wo wir versucht haben, auch im Vorfeld schon hier vom Freiraumforum regelmäßig Veranstaltungen zu machen, wo Fragen diskutiert werden, Definitionsmacht, Umgang mit Sicherheitsbehörden und so weiter. Und wollen das auf jeden Fall auch weitertragen in die nächsten Wochen, Monate des Freiräumens. Wir haben morgen auch, herzliche Einladung, eine Veranstaltung von der AG Awareness, um 15 Uhr ist die, wo verschiedene Perspektiven auf das Thema auch nochmal zusammengetragen werden können. Also kommt da gerne morgen vorbei, falls ihr auch noch mal mehr als jetzt die 10 Minuten drüber reden möchtet. Genau, aber deswegen vielleicht noch mal so kurz die Frage an dich, wie so da dein Eindruck ist oder wo du da eigentlich gerade aktiv bist und was so die Besonderheiten sind. Ja,
also es wurde so im Juni oder so, also auf jeden Fall so 1-2 Monate, nachdem ich da war, vielleicht ein bisschen mehr, wurde eine Ansprechgruppe gegründet bei uns. Also es gab halt irgendwie so einen Antrag auf ein Gesamtplenum und dann so eine offizielle Struktur, die auch dann ja mit so einem leicht bürokratischen Prozess irgendwie ausgestattet ist, wenn es dann irgendwie so weit kommt. Aber erstmal war, glaube ich, also wichtig, dass es so eine Struktur gibt. Also es gab im letzten Sommer einen sexuelle Übergriffe und vor allem dann irgendwie einen, der dann auch sehr viel innerhalb der Kampagne diskutiert wurde und sogar in den öffentlichen Medien, was so, ich glaube, so ungefähr das Worst-Case-Szenario ist, also vor allem für die Betroffene oder Betroffenen. Und den wollte man halt, also da gab es noch keine Strukturen dafür, so richtig, oder also wenn es welche gab, dann haben sie nicht so gut gegriffen. Und genau, und deswegen wurden diese Strukturen eingerichtet und in dieser Ansprechgruppe für sexualisierte Gewalt bin ich eben auch also drin seit der Gründung. Genau, und dann zusätzlich, also haben wir natürlich auch bei unseren Veranstaltungen, dass wir schauen, dass wir einfach immer ein Awareness-Team da haben, wo Leute also sich an jemanden wenden können, genau.
Ja, spannend. Und ich meine, also auch heikles Thema, also deswegen auch für euch im Raum, wenn es euch irgendwie zu nahe geht oder so, nehmt euch gerne raus. Aber ich würde gerne dann nochmal kurz nachhaken, weil du quasi meintest, so das wurde auch dann in den Medien diskutiert oder wurde schon zu schnell zu öffentlich und war irgendwie Worst Case. Also ich kann mir schon gut vorstellen, warum, aber sozusagen vielleicht magst du da nochmal kurz drauf eingehen, wie du dich auch wohlfühlst, welchen Prozess ihr da auch durchlaufen habt, eben zu erkennen, okay, es wäre gut, das nicht so zu machen, sondern anders und wie ihr das jetzt dann aufzieht. So genau du darauf eingehen kannst und wirst.
Also ich war da gar nicht so viel dabei, weil ich eben erst danach gekommen bin und ich habe es dann erst ganz viele Traumaberichte gehört von Leuten. Also es gab da auch tatsächlich Leute, die erstmal 1-2 Monate Pause gemacht haben und sich nicht sicher waren, ob sie weitermachen wollten bei DWE, nachdem so wie das gelaufen ist. Und es ist auch so ein ganz ekliger, so habe ich so Fraktionen gebildet quasi. Also das Ich glaube, mehr ist auch doof, wenn ich jetzt so erzähle, weil ich nicht dabei war und es gar nicht so genau mitbekommen habe und nur aus Erzählungen kenne. Aber also so wie das gelaufen ist, gab es überhaupt keine Vertraulichkeit. Es gab, also durch das Einrichten der Struktur jetzt haben wir auch sozusagen die Definitionsmacht eigentlich als offizielle Position der Kampagne im Prinzip. Also dass wir solidarisch sind mit Betroffenen. Und ja, seitdem gab es jetzt zum Glück nichts Vergleichbares. Und aber also ich glaube, es macht halt auch einfach einen Unterschied, was so die offizielle Position ist auch. Genau, und gleichzeitig ist es so, dass es, glaube ich, ein bisschen schleppend ist, wie sich das rumspricht. Also ich meine, man weiß es nicht, aber ich habe so ein kleines bisschen die Befürchtung, dass wir jetzt auch nicht von allen Fällen mitbekommen, wenn was passiert, weil Leute entweder nicht wissen oder kein Vertrauen haben, weil sie gesehen haben, wie das letztes Mal lief und so. Das ist so ein bisschen was man, glaube ich, erst aufbauen muss. Ja, genau.
Und also könntest du da ein konkretes Beispiel geben, wie ihr das macht, vielleicht auch im Unterschied zu so, was vielleicht einige auch kennen, von Klimacamps oder von anderen Kontexten, wo das Thema ja auch präsent ist. Macht ihr das ja ähnlich oder gibt es da auch Unterschiede, wie ihr das angeht?
Also ich kann jetzt nichts, natürlich nichts zu konkreten Leuten sagen oder irgendwie so. Aber wir haben uns zum Beispiel auch also mit Leuten von so Klimacamps, die da irgendwie so eine Ansprechgruppe waren, irgendwie ausgetauscht. Und es ist schon sehr anders. Also es hat schon seine eigenen Herausforderungen. Also wenn jetzt bei so einem Klimacamp, wenn da was ist, dann so wie ich, also wie die uns gesagt hatten, bei Ende Gelände zum Beispiel haben die so als erstes das Ziel, so einen Schutzraum zu schaffen irgendwie für die Person. Und das macht halt auch Sinn in dem Kontext, weil die Leute sind da auf dem Camp und ja, gibt es halt dann erstmal nicht den Schutzraum. Bei uns ist es halt ein bisschen anders, weil wir uns jetzt nicht für 2 Wochen treffen oder so, sondern halt alle in der Stadt wohnen und alle irgendwie so grundsätzlich aktivistisch sind und jeder kann theoretisch immer nach Hause gehen. Und es geht dann für uns, glaube ich, sehr viel darum, den Leuten also erstmal das zu ermöglichen, dass sie sich in der Kampagne sicher fühlen. Das ist so unser Mindestanspruch. Und so ein kleines bisschen ist es für uns dann auch so eine Frage, wie weit wir gehen können und Leuten helfen können. Also wir können jetzt nicht, wir können jetzt nicht die Gesellschaft, so, ich sag mal, die Verantwortung für alles grundsätzlich übernehmen. Das heißt, also ich glaube, unser Fokus liegt da schon auf jeden Fall darauf, auf den Sachen, die im DWE-Kontext passieren. Genau, ja.
Okay, ja, vielen Dank dir. Also auch das ist ein Thema eben, das uns sehr umtreibt und deswegen voll spannend da auch zu hören und irgendwie auch zu wissen, dass ihr auch da ansprechbar seid. Also dass du zum Beispiel auch heute kommst, voll cool, voll schön, weil wir natürlich auch lernen wollen. Ja, danke dir. Und genau, wir hätten jetzt wahrscheinlich sogar noch 3 Minuten für eine Frage von euch. Aber genau, ansonsten können wir es auch gerne an der Stelle dabei belassen. Bleibt gerne noch zum nächsten Format, das hier direkt anschließt eigentlich. Und kommt gerne speziell auch morgen, weil wir das Thema jetzt so hatten, zum Awareness, offenen Plenum quasi oder zum Austausch darüber vorbei. Weil das eben auch ja für so Bewegungen, die sich aus vielen verschiedenen Gruppen und Menschen mit verschiedenen Hintergründen und so weiter zusammensetzt, einfach ja immer eine spannende und erstmal wahrscheinlich auch kontroverse oder vielschichtige Thematik ist. Also Awareness, Bewusstsein für was, welche Strukturen werden wie aufgebaut und so weiter. Also genau, da wird die Debatte hier auf jeden Fall auch weitergehen oder der Austausch hoffentlich gewinnbringend für uns alle. Und genau, falls keine Fragen oder Anmerkungen noch aus dem Publikum sind, vielen Dank dir nochmal und euch allen einen schönen Tag noch. Danke, dass ihr hier wart.